Wann hast du zuletzt über den Glauben nachgedacht? Also ich gehe zumindest mal davon aus, dass du irgendwann schon mal über den Glauben nachgedacht hast. Zumindest dürften die meisten, die heute hier sind, dürfen sich die meisten einmal bewusst entschieden haben, an Gott zu glauben. Aber auch die, die nicht an Gott glauben, wenn hier jemand sitzt, der noch nicht an Gott glaubt oder zuschaut oder zuhört, wird sich sicherlich schon mal Gedanken gemacht haben, weil sonst wärst du auch nicht hier heute. Oder würdest die Predigt im Nachhinein anschauen oder anhören. Ja, was ist dieser Glaube eigentlich? Für manche Menschen bedeutet Glaube an Gott eine große Sammlung von Traditionen, die man einhalten muss im Leben, die man durcharbeiten muss. Für manche Menschen ist Glaube an Gott eine Art und Weise, in ihrem weltlichen Leben einen Anstrich von Spiritualität zu verpassen. Für manche ist Glaube an Gott auch nur eine Art moralischer Kompass. Nicht zu vergessen die, für die Glaube an Gott nur eine lächerliche Zeitverschwendung ist. Und es gibt sicherlich noch unzählige andere Definitionen, die sich Menschen für den Glauben ausgedacht haben. In der Bibel finden wir allerdings eine ganz andere Definition, was Glaube ist. Das Mikrofon koppelt, glaube ich, die ganze Zeit etwas. Ja. In der Bibel finden wir eine ganz andere Definition, was Glaube ist. Lass uns dazu Hebräer 11 einmal aufschlagen. Ihr dürft gerne alle mit aufschlagen, wir werden heute sehr viel aus Hebräer 11 lesen. Hebräer 11, als erstes aber nur den Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. In diesem Vers 1 sehen wir direkt zwei wichtige Punkte. Als erstes ist der Glaube eine Wirklichkeit dessen, was wir hoffen, beziehungsweise nach anderen Übersetzungen eine feste Zuversicht. Ich glaube, das versteht man besser als eine Wirklichkeit dessen. Eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen. Das zweite ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Also eine feste Zuversicht und eine Überzeugung. Was heißt das aber jetzt? Also wenn ich die feste Zuversicht habe, dass etwas Bestimmtes wahr ist, dann bedeutet das ja aber auch, dass ich jetzt keinen direkten Beweis dafür habe oder vielleicht noch nicht habe. Wenn ich von etwas überzeugt bin, bedeutet das ja genauso, dass ich eigentlich keinen Beweis dafür habe. Weil warum muss ich von etwas überzeugt sein, wenn es bewiesen ist? Und genau darum geht es hier. Wir können nicht allgemein beweisen, dass es Gott gibt. Es gibt kein wissenschaftliches Experiment, mit dem ich nachprüfbar die Existenz Gottes beweisen könnte. Es gibt auch kein Video, in dem wir sehen, wie Jesus vor 2000 Jahren Wunder vollbracht hat. Für viele Begebenheiten, die wir in der Bibel lesen, können die Menschen keine wissenschaftliche Erklärung finden. Aber dennoch glauben viele Menschen an Gott und daran, dass die Bibel sein Wort ist und damit vollkommen wahr ist. Es gibt ja auch immer wieder Menschen, die sagen, sie können nicht an einen Gott glauben, weil sie sich sowas nicht vorstellen können. Aber wenn wir uns Hebräer 11,1 anschauen, wenn wir es aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass da nichts von einem guten Vorstellungsvermögen steht. Nach dem Vers reicht es, wenn wir zuversichtlich sein können und überzeugt sein können. Und ich würde mal behaupten, dass das jeder Mensch hinbekommt. Jeder ist von irgendetwas überzeugt, und wenn es nur die eigene Meinung ist. Jeder ist in Bezug auf irgendwas zuversichtlich, und wenn es nur die Wettervorhersage ist. Also diese Fähigkeiten, die wir brauchen, um an Gott zu glauben, die haben wir alle. Ein großes Vorstellungsvermögen ist hier gar nicht erforderlich. Aber wenn wir glauben, dann bewirkt das auch etwas im Leben eines Christen. Dann hat das Auswirkungen. Und lasst uns dazu aus Hebräer 11 die nächsten Verse lesen, 2 bis 5. Hebräer 11, 2 bis 5. Denn durch ihn, den Glauben, haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinenden geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Wir sehen hier, welche Auswirkungen der Glaube hat oder dass der Glaube Auswirkungen hat. Als erstes wird hier genannt, dass man durch den Glauben versteht, dass diese Welt von Gott geschaffen wurde und nicht durch etwas Zufälliges wie dem Urknall. Das steht zwar in der Bibel drin, natürlich am Anfang, in 1. Mose, aber erst wenn wir glauben, dann glauben wir das auch. Eigentlich logisch, oder? Als zweites lesen wir, wie Abel durch den Glauben Gott ein gutes Opfer bringen konnte. Damals gab es noch kein mosaisches Gesetz, welches detailliert beschrieben hat, wie Opfer zu funktionieren haben. Abel hatte keine Anleitung, wie er opfern sollte. Er war bei Abel, dem Sohn von Adam und Eva, also zweite Generation Menschen, war es allein der Glaube, der sein Opfer gut machte. Er brauchte es nicht mehr. Henoch schließlich gefiel Gott nicht wegen irgendwelchen tollen Taten, die er getan hatte, sondern allein wegen seinem Glauben, wie wir hier lesen. Wir sehen in diesen drei Beispielen aber auch sehr schnell, dass dieser Glaube, von dem ich hier rede, mehr ist als ein "Ich glaube der Wettervorhersage" Glaube. Dieser Glaube, durch den wir diese biblischen Wahrheiten glauben können, durch den wir so leben können, wie es Gott wohlgefällt, wie wir es hier bei Henoch lesen, der geht viel, viel tiefer als ein "Ich glaube, es gibt gutes Wetter". Deutlich wird das auch im nächsten Vers, im Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der Kernpunkt des Glaubens, von dem die Bibel hier spricht, ist Gott. Das mag für die meisten, wenn nicht alle hier, ziemlich logisch und selbstverständlich sein. Aber dennoch ist es eine wichtige Grundlage, die wir nicht vergessen dürfen. Im Hebräerbrief steht das auch nicht am Anfang in Kapitel 1, sondern erst im Kapitel 11, ziemlich weit hinten, im 11. von 13 Kapiteln. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden, worum es im Glauben eigentlich geht. Was ein richtiger Glaube eigentlich ist, was er bedeutet, was er bewirken kann in unserem Leben. Wir sind sehr vergessliche Menschen. In Vers 6 lesen wir aber nicht nur, dass wir glauben müssen, dass es Gott gibt, sondern wir lesen dort, dass wir glauben müssen, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Was bedeutet das? Kurz gesagt oder allgemein gesagt, müssen wir glauben, was Gottes Absichten sind. Auf den spezifischen Punkt, worum es mit dem Belohner geht, worum es bei dem Belohner geht, gehe ich später nochmal ein. Aber allgemein geht es hier darum, wir müssen seinen Absichten glauben. Wir müssen glauben, was er uns verspricht. Die Bibel spricht einiges über Gottes Absichten und seine Versprechen. Wir müssen das glauben. Die Welt ist da ja ganz anders oft, oder die Menschen in der Welt. Menschen sagen viel über ihre angeblichen Absichten. Sie versprechen viel, wenn der Tag lang ist, aber oft stimmt das gar nicht oder nur zum Teil. Manchmal ist das komplett gelogen. Bei Gott ist das anders. Wenn er etwas sagt, dann ist das auch so. Wenn Gott sagt, so wird es sein, dann wird es auch so sein. Da gibt es keine halben Wahrheiten und auch keine hinterlistigen Gedanken. Aber auch das müssen wir natürlich glauben. Wir dürfen nicht daran zweifeln, was seine Absichten sind, was er uns verspricht. Wie wir in Vers 1 gelesen haben, eine feste Zuversicht, ein Überzeugtsein. Diese Definition, feste Zuversicht, Überzeugtsein, hat ja auch erstmal nichts mit Gott grundsätzlich zu tun. Das ist eine allgemeine Definition, was Glaube ist. Aber gerade bei Gott fällt es uns Menschen doch oft so schwer. Ich bleibe mal bei dem Beispiel der Wettervorhersage. Wenn wir die Wettervorhersage lesen und da steht, heute wird es sonniges Wetter, gut, momentan regnet es, aber nehmen wir an, jetzt sagt die Wettervorhersage, heute Nachmittag wird es 30 Grad und gutes Wetter. In der Regel glauben wir das doch, oder? Selbst wenn es jetzt regnet. Man stimmt ja auch was in der Regel, was die Wettervorhersage sagt, zumindest auf einen Tag. Aber warum fällt uns das bei Gott so schwer? Deswegen lass uns auch die nächsten Verse lesen, denn da lesen wir etliche Beispiele von Personen aus dem Alten Testament, was ihr Glaube bewirkt hat, was sie durch den Glauben bewerkstelligen konnten. Lass uns dazu aus Hebräer 11 die Verse 7 bis 12 lesen. Hebräer 11, die Verse 7 bis 12. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt, durch seinen Glauben verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Wir lesen hier von Noah und Abraham, die von Gott Anweisungen und Vorhersagen bekommen haben. Eine unglaubwürdiger als die andere, aus menschlicher Sicht. Aber sie haben geglaubt. Sie glaubten, weil sie ihm vertrauten, dass er ein besonderes Versprechen einhalten wird. Oder dass er nur ein besonderes Versprechen einhalten wird. Denn Noahs Glaube beruhte auf mehr als nur eine weltzerstörende Flut zu überleben. Abrahams Glaube beruhte auf mehr als nur Abrahams Glaube beruhte auf mehr als einfach nur ein Kind und viele Nachkommen zu bekommen. Lesen wir dazu auch die nächsten Verse, Hebräer 11, 13 bis 16. Hebräer 11, 13 bis 16. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Bei dieser Verheißung, also diesem Versprechen, das sie hatten, ging es um eine himmlische Zukunft. Das war, worauf ihr Glaube basierte. Aber wir sehen hier auch, dass diese Verheißung zu ihren Lebzeiten noch gar nicht eingetroffen ist. In Vers 13 lesen wir das. Sie sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt. Aber bis zu ihrem irdischen Tod haben sie dennoch an ihrem Glauben festgehalten. Denn sie wussten, beziehungsweise sie glaubten, fest daran, dass Gott seine Verheißung irgendwann in der Zukunft einmal wahrmachen wird. Und dass auch sie dann einmal daran teilhaben werden. Daher war ihr Glaube das Zentrum ihrer Gedanken und ihres Handelns, weil sie einfach daran festhielten. Wie ist das bei uns heute? Wie ist das bei dir? Was ist das Zentrum deiner Gedanken und deines Handelns? Wir erleben doch in unserem Leben heute nicht nur tolle Erfüllungen von Gottes Versprechen, sondern erleben auch immer wieder Rückschläge. Ein Problem nach dem anderen. Wie könnten wir da so einen großen Glauben haben wie Noah oder Abraham? Aber wir dürfen uns da nicht täuschen lassen, denn auch ein Noah oder ein Abraham hatten es nicht leicht. Bei Noah lesen wir, dass die Menschen zu seiner Zeit absolut böse Menschen waren. Boshaft, selbstsüchtig, verachtend. So könnte man den Zustand der damaligen Zeit beschreiben. Dessen hat Gott ja überhaupt erst den Plan geschlossen, die Menschheit zu vernichten, bis auf Noah und seine Familie. Wir wissen nicht genau, wie lange Noah für den Bau dieser Arche gebraucht hat. Da gibt es verschiedene Ansichten drüber. Aber er wird sicherlich nicht viel Hilfe gehabt haben in dieser Zeit von seinen Mitmenschen. Vielleicht von seiner Familie, aber der Großteil der Menschen wird ihm eher das Leben schwer gemacht haben. Abraham hat es auch nicht viel leichter. Er musste seine Familie und Verwandtschaft verlassen und in ein fremdes Land ziehen, auf Gottes Anweisung hin. Er hat immer wieder Schwierigkeiten mit den lokalen Herrschern im Land Kanaan gehabt, in dem Gebiet. Ja, und einmal sollte er ja sogar seinen Sohn opfern, um seinen Glauben unter Beweis zu stellen. So, Abraham ist auch eine sehr spannende Geschichte, wenn wir die lesen. Aber lasst uns das als Ermutigung ansehen. Auch ein Noah und ein Abraham hatten viel zu erleiden und dennoch konnten sie durch ihren Glauben an Gott Großartiges vollbringen. Und es geht hier in Hebräer 11 noch weiter mit mehr Beispielen. Ich möchte das auch in den nächsten Versen lesen, die Verse 17 bis 31. Hebräer 11, 17 bis 31. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war: In Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Glauben empfing. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszuges der Söhne Israel und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. In diesen weiteren vielen Beispielen sehen wir einige Begebenheiten, in denen diese Leute ein angenehmes weltliches Leben aufgegeben haben, nur wegen ihres Glaubens. Besonders möchte ich da einmal auf Mose eingehen, auf das Beispiel in den Versen 24 bis 26. Mose hätte ein tolles Leben am Hof des Pharao haben können. Er wurde von der Tochter des Pharao großgezogen. Er hatte Privilegien, die wir uns heute wahrscheinlich kaum vorstellen können. Aber das war ihm nicht wichtig. Er gab alles auf, alle diese Annehmlichkeiten, all diesen Luxus gab er auf, um bei seinem Volk zu sein. Mose wusste nämlich, dass dieses königliche Leben spätestens mit dem Tod vorbei ist. Gut, die Ägypter hatten eine sehr ausführliche Vorstellung vom Leben nach dem Tod, aber Mose wusste, dass das Unsinn ist. Er wusste, dass es nur einen Gott gibt, der ewiges Leben möglich macht. Und zwar der Gott seines Vorfahren Abrahams. Der Gott, von dem wir heute in der Bibel lesen. Wie wichtig sind uns unsere weltlichen Privilegien heute? Wenn wir uns entscheiden müssen zwischen Gott und der Welt, was wählen wir? Ich möchte ein paar Beispiele mal nennen. Sonntags morgens ausschlafen oder zum Gottesdienst gehen. Mittwochsabends entspannen oder zur Bibelstunde gehen. Das eigene Geld in Freizeitaktivitäten stecken oder der Gemeinde und Mission spenden. Mit den Kollegen feiern und besaufen oder zu Hause Bibel lesen und beten. Was ist uns wichtiger? In diesen Beispielen aus dem Alten Testament sehen wir, dass es selbst in den unmöglichsten Dingen möglich ist zu glauben und nach Gottes Willen zu handeln. Aber wir dürfen weiterhin nicht vergessen, dass dieser Glaube nicht einfach eine menschliche Fähigkeit ist. Aus menschlicher Sicht sind diese ganzen Dinge, von denen wir in diesen Kapiteln lesen, nämlich im Großen und Ganzen tatsächlich unmöglich. Das hat nichts mit sich einfach anstrengen zu tun, sondern wir brauchen Kraft Gottes, die wir durch diesen Glauben auch bekommen, um Gottes Willen in unserem Leben umzusetzen. Um das nochmal deutlich zu machen, lasst uns weiterlesen. Die nächsten Verse, Hebräer 11, 32 bis 38. 32 bis 38. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fessel und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Die erste Hälfte des Abschnitts klingt super, oder? Tolle Werke, auf die man als Mensch stolz sein könnte. Aber dass Stolz hier komplett fehl am Platz ist, sehen wir spätestens in der zweiten Hälfte des Abschnitts. Hier wird Verfolgung beschrieben. Schlimme Zustände, die die Menschen erleben mussten. Eben weil sie geglaubt haben an Gott. Weil sie diesen Glauben hatten, den Gott verlangt. Ein Glaube, der mehr ist als der Glaube an die Wettervorhersage. Ein Glaube, der das gesamte Leben beeinflusst und verändert. Ein Glaube, durch den man sich sogar bereitwillig foltern lässt, wie wir hier eindeutig lesen. Um Gott nicht zu verleugnen. Hast du so einen Glauben? Also ich will ehrlich sein, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt vor der Wahl stände, entweder Folter oder Verleugnung. Das weiß keiner, bevor er in so einer Situation ist, aber ich hoffe, dass ich mich für den Glauben entscheiden würde. Wäre es jetzt in Ordnung, dass wir dafür beten, gar nicht in so eine schlimme Situation zu kommen? Ich glaube eher nicht, aber wofür wir beten sollten, ist, dass Gott unseren Glauben stärkt und uns Kraft schenkt für die Situation, in die er uns stellt. Gerade wir heutzutage haben dabei einen sehr großen Vorteil im Vergleich zu diesen alten, zu diesen im Alten Testament, zu den alten Gläubigen. Weil diesen großen Glaubenshelden fehlte etwas. Etwas, das wir heute haben. Lesen wir dazu die nächsten beiden Verse, 39 und 40. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorhergesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Hier lesen wir zum zweiten Mal, dass diese Gläubigen aus dem Alten Testament die Verheißung nicht erlangt haben. Hier geht es nicht um die Verheißung an Abraham, wie schon gesagt, dass er seinen Sohn, dass er einen Sohn und Nachkommen bekommen wird. Hier geht es nicht um die Verheißung an Josua, dass die Israeliten das Land Kanaan einnehmen werden. Nicht die Verheißung an Noah, dass er die Flut überlebt. Die Erfüllung dieser Verheißung, ist mal beispielhaft genannt, haben diese Leute tatsächlich erlebt. Mehr oder weniger. Es geht um eine Verheißung, die aber auch bis heute noch nicht endgültig in Erfüllung gegangen ist. Aber wir haben heute eine Grundlage für diesen Glauben, die es damals noch nicht gab. Was haben wir heute, das es zur Zeit des Alten Testaments noch nicht gab? Lass uns dazu die nächsten Verse lesen aus Hebräer 12, denn der Text geht da einfach fließend weiter. Hebräer 12, die ersten drei Verse. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns noch so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Was haben wir also? Wir haben Jesus Christus, den Sohn Gottes. Ja, die Gläubigen des Alten Testamentes haben im Glauben auf Jesus, den Messias, gehofft, aber er war noch nicht da gewesen. Wir heute haben das Privileg, dass Jesus schon da war auf dieser Erde. Wir haben eine Bibel, wo wir alles ganz genau nachlesen können, was wir für den Glauben brauchen. Wir können auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn die alten Glaubenshelden schon so einen enormen Glauben haben konnten, wie viel mehr sollten wir heute so einen Glauben haben können? Wenn wir im Alltag Anfechtung und Verfolgung erleiden, dann dürfen wir einfach auf Jesus schauen. Wir dürfen sehen, was Jesus für uns getan hat. Denn Jesus war nicht einfach nur ein weiterer Mensch auf dieser Erde, der tolle Sachen gemacht hat. Nein, Jesus ist der Sohn Gottes und Gott selbst. Er hat für uns die Erlösung von unseren Sünden ermöglicht, indem er als Mensch auf diese Erde kam. Er hätte auch im Himmel in der absoluten Herrlichkeit bleiben können. Aber nein, er kam hierher. Wenn wir einen irdischen Vergleich anstellen wollen, dann könnten wir sagen, er kam vom Königspalast in den pestverseuchten Abwasserkanal. Wahrscheinlich ist das noch untertrieben gesagt, um diesen Unterschied deutlich zu machen zwischen der himmlischen Welt und dieser irdischen Welt, die von Sünde verseucht ist. Aber er nahm das auf sich. Und er hat sich aber noch weiter erniedrigt. Er hätte sich von uns Menschen damals anbeten lassen können. Er hätte sich als Gott und König feiern lassen können. Als er in Jerusalem eingezogen ist, wollten die Menschen ihn zum König machen. Aber nein, er hat ein Leben als Wanderprediger gewählt. Er hat sich auch nicht mit der damaligen geistlichen Führung und Regierung verbunden, sondern ist zu den Armen und Schwachen, zu den Verachteten und Sündern gegangen. Und wodurch er selbst zu einem Verachteten geworden ist. Schließlich hat er sich hinrichten lassen am Kreuz, einem Todesinstrument, mit welchem Menschen über Stunden und teilweise Tage hinweg zu Tode gefoltert wurden. Ich habe mal gehört, dass das damals so schlimm war, dass das Wort Kreuzigung, das haben Menschen, die was auf sich hielten, die haben das Wort nicht ausgesprochen, Kreuz. Das war ein Kraftausdruck, wie wir heute sagen würden. Das hat er auf sich genommen. Wozu? Um uns zu retten, um dich zu retten, um mich zu retten. Zu retten von der Strafe, die wir alle verdient haben, weil wir Menschen uns eben nicht an Gottes Willen halten. Keiner von uns kann von sich behaupten, er könne Gott wohlgefallen. Wir haben das in Vers 6 gelesen. Wir müssen Gott wohlgefallen. Also nur durch Glauben können wir Gott wohlgefallen. Und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. Dass er unsere Schuld und Strafe am Kreuz getragen hat und wir dadurch die Rettung von unseren Sünden bekommen können. Da liegt unser Vorteil im Vergleich zu den alten Glaubenshelden. Ein Noah, ein Abraham, ein Mose konnten nur in Zuversicht glauben, dass dieser Messias, dieser Retter irgendwann einmal kommen wird und auch ihre Schuld bezahlen wird. Wir dürfen wissen, dass er schon da war. Wir dürfen sehen, dass Jesus alles erduldet hat für uns einfache, aber doch so böse Menschen. Für jeden Einzelnen hier. Dieses schreckliche Leiden, welches Jesus am Kreuz erduldet hat, hat er auch für dich erduldet. Wenn die Gläubigen aus dem Alten Testament einen so großen Glauben haben durften, dürfen wir einen noch viel größeren Glauben an Jesus Christus haben. Einen Glauben, der in die Ewigkeit schaut, denn darum geht es ja am Ende. Es geht nicht um ein tolles Leben auf dieser Erde, sondern um die Ewigkeit im Himmel. Es geht um ein Leben in der Ewigkeit zusammen mit Jesus Christus, unserem Retter und Erlöser. Amen.